Wir sind in der Apostelgeschichte in unserem Bibelstudium bei Apostelgeschichte 2, Vers 34 angelangt. Und wir kommen jetzt an so eine Übergangsstelle. Und das ist in der Bibel immer wichtig. Es gibt oft unscheinbare Bibelstellen, so Übergänge, die einfach wichtig sind vom Verständnis her. Und wir sind hier an der Stelle. Ich denke, wenn uns Gott Gnade gibt, dass wir hier diese drei großen Begriffe oder diese drei großen Sachgebiete studieren dürfen. Und zwar zuerst unser heutiger Text, Kapitel 2, Vers 34 und 35. Nicht David ist in den Himmel hinaufgefahren, sondern er sagt selber, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Hier haben wir so einen Einschub, einfach ein Zitat aus dem Alten Testament, wo die Bibel uns sagt, dass der Herr Jesus, und das ist ein Zitat hier, ein sehr bekanntes Zitat aus dem 110. Psalm, der Anfang, dass praktisch einst alles zu den Füßen Jesu liegt. Das heißt, es geht hier um den völligen Sieg Jesu Christi, aber es geht noch um was Zweites, und zwar, dass der Jesus in den Himmel gefahren ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass man von der Bibel her lehrmäßig begreift, was auch geschah, als der Herr Jesus in den Himmel ging. Oder was der Herr Jesus heute im Himmel macht. Es ist einfach ein Drama, wenn aus Unwissenheit der Gläubigen, wenn hier im Teufel Raum eingeräumt wird, dass man das tut, was die falschen Propheten des Alten Testamentes taten. Dass entweder hier Erkenntnis geschieht, die aus dem eigenen Herzen kommt. Das heißt, dass man die Spinnereien seines eigenen Herzens weitergibt oder dass man eben hier okkulte Dinge weitergibt. Und ich denke, hier gibt es nur einen Schutz für einen wahren Gläubigen, das inspirierte, geschriebene Wort Gottes, und alles, was abweicht, ist zu verwerfen. Das ist dem Grund sicher auch wichtig zu sehen, was geschah im Himmel oder was tut der Herr Jesus für uns im Himmel. Ich kann mich erinnern, ich habe dann, als ich aus dieser Verführung herauskam, habe ich mir die Weissagungen, die ich teilweise miterlebt habe live, habe ich auf ein Tonband, auf eine Kassette mir rauskopiert, aus einem großen Tonband, und habe dann begonnen, sie zu prüfen. Wenn man dann so Weissagungen hört, zum Beispiel, ich denke, es war dort drauf, aber auf jeden Fall, die ich selber dann zur Kenntnis nahm, wo es heißt, der Herr Jesus erscheint, plötzlich im Gesicht. Er breitet die Hände auf, er ist der Gekrönte mit der Donnerkrone, Blut tropft von seinen Schläfen. Und ich kann mir an die Weissagen erinnern, von den, also praktisch Fingern Jesu, denke ich, fallen Blutstropfen, und plötzlich fallen die Blutstropfen auf die Herzen der Gläubigen. Und dann kommt die Botschaft, und die Herzen sind dann plötzlich weiß. Es hört sich alles sehr fromm an, sehr schön. Aber in Wirklichkeit ist es mystisch im höchsten Grad, und ist absolut teuflisch. Ich habe es bei uns am Sonntag gesagt, der Christus, der echte Jesus der Bibel, er blutet nicht mehr. Er hat ein für alle Mal sein Blut vergossen. Wenn er erscheint, erscheint er als der Auferstandene. Er ist in den Himmel gefahren, hier ist ein Unterschied. Und ich denke, wenn jetzt Gläubige die Bibel kennen, das ist wie bei uns auf der Bank, wenn man echte Banknote kennt, dann wird es für den Fälscher schwierig, die andere zu erkennen. Also ich denke, ein guter Kassierer auf der Bank, der nimmt die zwei Geldscheine in die Hand und testet das Papier, und dann ist schon das meiste gelaufen. Und so ist es wichtig, dass wir das Echte kennen, um das Falsche zu demaskieren. Dann der dritte Bereich, den ich, oder der zweite und der dritte Bereich, den wir heute nicht studieren können, aber der genauso wichtig ist, Vers 36, wo die Bibel dann sagt, dass der Vater im Himmel den Herrn Jesus praktisch zum Herrn und Christus gemacht hat. Was heißt es? Christus, was ist das für ein Wort? Wir reden alle vom Herr Jesus mit seinem Namen und seinem Titel, den Herrn Jesus Christus. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man versteht, was ist der Christus? Oder was meint die Bibel unter Herr, dieses Wort Kyrios? Ich denke, wenn der Herr uns Gnade gibt, das nächste Mal. Aber heute jetzt dieser Punkt, die Bibel sagt, der Herr Jesus ist in den Himmel gefahren. Und dort wartet er, bis sein Sieg so durchbricht, dass alles zu seinen Füßen liegt. Und müssen wir beginnen, einfach die Schrift zu studieren. Was ist im Himmel? Was macht der Jesus im Himmel? Was ist hier der Hintergrund geistlich? Vielleicht die wichtigste Stelle mit so zum Einstieg, Lukas 24, Vers 50 bis 53. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Es begab sich, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben gen Himmel. Sie fielen vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Es ist eine ganz wichtige Tatsache, dass der Herr Jesus leiblich in den Himmel gefahren ist. Ein ganz entscheidender Punkt, wir sehen nachher auch warum. Auf jeden Fall, die Bibel lehrt, der Herr Jesus ist in den Himmel zurückgekehrt. Nur ein ganz wichtiges Beispiel, steht nicht auf dem Zettel, Johannes 16, sagt die Schrift ab Vers 7, dass es sehr wichtig ist, dass der Herr Jesus in den Himmel ging, weil der Herr Jesus sagt ganz klar, erst nachdem er hingegangen sein wird, wird er den Geist der Sohnschaft, den Heiligen Geist senden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Erst nach der Himmelfahrt Jesu konnte der Heilige Geist kommen. Aber jetzt nochmal von der Tatsache. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Eine ganz entscheidende Stelle. Es ist von letzter Bedeutung, der Herr Jesus steht zur Rechten Gottes. Und wenn ihr jetzt eine Konkordanz nehmt, dann werdet ihr etwas ganz Interessantes feststellen im Alten Testament, dass die Bibel sehr oft, vor allem auch in oder heißt vor allem in der prosaischen Sprache, sehr oft in den Psalmen, zumindest fällt es auf, wenn man dann liest, dass sie von der Rechten des Herrn redet. Vor allem auch Psalm 118, dass die Rechte des Herrn erhöht ist. Und wenn man das dann versteht, die Rechte des Herrn ist niemand anders wie der Herr Jesus. Hier noch eine Stelle, 1. Petrus 3, Vers 22. Petrusbrief ist hier, sagen wir, sehr wichtig, welcher seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes ist, wo ihm Engel, Gewalten und Kräfte untertan sind. Bereits die Himmelfahrt Jesu war ein Stück dieses vollkommenen, völligen Sieges Jesu. Und im Himmel sind dem Herr Jesus nach der Himmelfahrt bereits aufgrund seiner Erlösung, aufgrund seines Sieges am Kreuz vor Golgatha, Mächte untertan. Hier steht im griechischen Wort für Gewalten, steht ein Wort, das heißt normal Bevollmächtigte. Oder Vollmacht, Kräfte. Das heißt, hier bereits war Unterwerfung der Mächte im Himmel unter den Herrn Jesus. Und das ist von letzter Bedeutung. Wisst ihr, wir sind heute in einer sehr schwierigen Situation. Die tiefe Bibelkenntnis der Christenheit, die ist weg. Man ist gewöhnt, von der Welt auf Erlebnistheorie zu gehen. Man hat die tiefen Hintergründe nicht mehr. Auch diese sogenannte geistliche Kampf- oder Kriegsführung ist biblisch gesehen absolut eine Verirrung. Die Bibel kennt sowas nicht. Und zwar, wenn wir nachher hineingehen, dann sehen wir, warum. Es ist letztendlich ein Bluff des Teufels, wo er eben die Gläubigen versucht, in seine Fänge zu ziehen. Und es ist unter anderem immer das, was Irrlehre in der Regel darstellt. Es ist ein Schlag gegen das vollkommene Opfer Jesu. Das ist eine Heruntersetzung des vollkommenen Opfers. Wir werden es nachher sehen. Vielleicht nochmals was Wichtiges. Wenn man das so zu Beginn sieht, dann denkt man, Herr, gut, dann diese sogenannte geistliche Kriegsführung kann ja richtig sein. Daniel 10, die berühmte Stelle ab Vers 12, wo Daniel hier Hilfe bekommt. Und zwar, wo hier dieser Engelfürst zu Daniel kommt und sagt, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, da du dein Herz darauf richtetest, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreiches Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich das selbst vor den Königen von Persien den Vorsprung gewann. Ich möchte mal betonen, es ist absolut realistisch, dass der Lufthimmel von Finsternismächten beherrscht wird. Und dass die Völker auch hier von Finsternismächten, ich sag's mal, geplagt und beherrscht werden. Das ist keine Frage. Das ist biblisch noch in Ordnung. Und dass hier der Erzengel Michael, der Engel Israels, kommen muss, um einem anderen Engel überhaupt den Weg zu bahnen, dass sich hier Kämpfe abspielen, das ist keine Frage. Aber die Bibel sagt nicht, dass der Mensch eingreift, sondern sie sagt, dass Gott eingreift. Und das ist halt der große Unterschied. Und Gott hat eingegriffen. Das ist absolute Vermessenheit, wenn man hier glaubt, dass man hier eingreifen kann im Sinne von Kriegsführung. Dass man glaubt, wisst ihr, heute Abend zum Beispiel, warum ist hier nicht ein Volksauflauf in Nürtingen, um das Evangelium zu hören? Ein Charismatiker würde unter Umständen sagen, weil hier von der geistlichen Kampfführung her der Himmel über Nürtingen nicht gesäubert wurde. Und damit kommt die alte Falle des Teufels, die er Adam und Eva eingeredet hat, beim Sündenfall wiederum zur Wirksamkeit. Schuldig ist nicht der Mensch, sondern schuldig ist der Teufel. Das alte Spiel. Als es um Adam geht, sagt Adam, ich kann nichts dafür, es war die Eva. Als dann der Eva nahe geht, sagt sie, ich kann nichts dafür, es war der Teufel. Und das ist das alte Spiel. Wisst ihr, warum die Menschen nicht hier sind? Weil sie unbußfertig sind. Das ist der Grund. Weil sie böse sind. Weil sie Gott widerstreben. Nicht, weil hier geistliche Mächte blockieren. Die Bibel lehrt nicht, dass die geistlichen Mächte blockieren, sondern die Bibel sagt, du mit deinem unbußfertigen Herzen. Das ist der Unterschied. Hier ist der entscheidende Punkt. Und wir müssen wissen, was in Offenbarung 12, Vers 7 geschrieben steht. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. Und dann passiert das, was bei der Entrückung der Gemeinde geschieht. Satan muss mit seinen Heerscharen die himmlischen Gefilde, das ist ein Bereich des Himmels, den Lufthimmel, verlassen. Aufgrund des Sieges Jesu. Aber da sind keine Menschen beteiligt. Das macht Gott ganz einfach durch seine Engel. Er räumt hier bei der Entrückung einfach den Himmel von den Finsternismächten. Wir haben ja studiert, dass eben immer Teil des Himmels Finsternismächte noch angesiedelt sind und Zugang haben. Und das ist einmal insofern wichtig, dass der Himmel tatsächlich von Finsternismächten, vor allem der Lufthimmel, noch teilweise besetzt ist. Und jetzt kommt was Wichtiges. Er wird besetzt bleiben bis Offenbarung 12, Vers 7. So lange bleibt dieser Luftraum besetzt und kein Charismatiker und kein Mensch kann diesen Luftraum säubern. Es ist nicht der Wille Gottes, dass dieser Luftraum gesäubert wird, sondern den säubert Gott selber durch seine Engel am Schluss. Und so lange ist eben Epheser 6 das Metier der Gemeinde ab Vers 10, was heißt, im Übrigen, meine Brüder, erstarket im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget. Da steht wörtlich den Methoden, den Tricks praktisch. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften. Und hier wird dann aufgezählt, die Gewalten, dasselbe Wort wie vorher, die Bevollmächtigten, gegen die Weltbeherrscher, die Kosmokratoren, drum ist heute in der Spielzeugindustrie an der Tagesordnung, dass man die Kinder diese Figuren gibt, Masters of the Universe. Das ist okkult, das sind genau die Dinge hier, die Weltbeherrscher der Finsternis. Da gibt man die Kinder als Spielzeug die Dämonen, auf Deutsch. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Die Bibel sagt nicht, dass wir gegen diese Mächte praktisch kämpfen sollen in dem Sinne, dass wir sie vertreiben. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Wir sollen uns mit der Waffenrüstung Gottes anziehen, um ihnen zu widerstehen. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wir können sie nicht vertreiben, sondern wir müssen ihnen anders begegnen. Ich kann mir vorstellen, was das in der himmlischen Welt für eine Falle ist. Wie der Teufel die verführten Gläubiger dazu überredet, dass sie hier angreifen, anstelle, dass sie in die Haltung aus Epheser 6 hineingehen. Dadurch feiert er Triumphe. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt von der Himmelfahrt Jesu. Die Himmelfahrt Jesu hatte, und dass der Jesus heute im Himmel ist, hat mit diesen Finsternismächten zu tun, mit dem Sieg über diese Finsternismächte. Zuerst einmal der erste Punkt, Kolosser 2, Vers 9 bis 15. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr habt alles völlig in ihm, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die ohne Hände geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Indem ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in welchem ihr auch mit auferstanden seid, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, da er euch alle Übertretungen vergab, dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten, steht wieder Bevollmächtigten, auszog oder entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für geistlichen Kampf. Die Bibel sagt hier das Hauptproblem des Menschen deutlich. Sie sagt uns hier, das Problem war die uns entgegenstehende Schuldschrift. Das ist mein entscheidender Punkt. Der Teufel hat nur Zugriff auf uns durch Sünde. Das ist letztendlich, wo der Teufel über uns Macht bekommt. Die Sünde, die persönliche, nichts anderes. Der Teufel hat immer zwei Wirkungsweisen. Entweder durch Sünde, dann hat er ein Recht, uns anzugreifen, oder durch Täuschung. Jetzt sind wir die Reingelegten, die Verführten. Aber das Entscheidende ist, die Bibel sagt hier, der Herr Jesus kommt ans Kreuz von Golgatha, vergießt sein kostbares und teures Blut und in dem Moment ist die Finsternismacht entwaffnet, weil ihre ganze Anrechte, ihre Waffen zielten auf Sünde und er hat sie entmachtet. Das heißt, der Teufel hat selber keine Macht mehr an einem Gläubigen, es sei denn, er räumt sie ihm selber ein durch Sünde. Es sei denn, er räumt sie ihm selber ein, indem er die Schrift nicht kennt und sich verführen lässt. Das ist schon mal ganz wichtig. Aus dem Grund steht da in Epheser 1, Vers 13 und 14, ein Wort, das ist versiegelt, das meint in der griechischen Handelssprache, dass ein Kaufpreis stattgefunden hat und dass der Vorbesitzer keine Anrechte mehr hat. Das heißt, mit der Wiedergeburt brechen auch die Anrechte des Teufels endgültig. Und wenn jetzt ein Gläubiger Probleme bekommt, dann hat er in der Regel entweder auf die Stimme des Teufels gehört, er hat sich verführen lassen, oder er hat irgendwo Sünde. Das ist einfach ein entscheidender Punkt. Ich kann den Teufel nicht vertreiben, sondern ich muss dem Teufel aus dem Weg gehen durch die Waffenrüstung. Und die Waffenrüstung geht in erster Linie darum, dass man selber rein bleibt. Dass man in Christus bleibt, dass man letztendlich in der richtigen Stellung bleibt. In der Haltung sind wir in Christus hineinversetzt. Aber jetzt müssen wir die im Alltag einnehmen, dass die Finsternis keinen Zugriff hat. Und das ist unser geistlicher Kampf. Ich kann die Dämonen nicht vertreiben. Ich kann nur dafür sorgen, dass sie letztendlich auf mich persönlich keinen Zugriff mehr haben. Das ist mein entscheidender Punkt. Was ist jetzt passiert bei der Himmelfahrt Jesu? Warum hat das mit der Himmelfahrt zu tun, mit dem Herr Jesus im Himmel? Steht in Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und hier ist ein entscheidender Punkt. Die Bibel lehrt eindeutig, es gab oder gibt um diesen Lufthimmel herum einen Dämonengürtel. Das ist keine Frage, hier sind Dämonen ansässig. Und jetzt lehrt die Bibel hier, dass der Herr Jesus diese Himmel durchschritten hat bei der Erlösung. Und im Gefolge dieser Durchschreitung der Himmel sagt die Bibel sofort, dass wir jetzt herzutreten können. Das ist mal ein ganz entscheidender Punkt. Und dieser entscheidende Punkt steht bei der nächsten Bibelstelle, Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, welchen er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt, durch sein Fleisch und einen so großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Glaubenszuversicht, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und gewaschenem Leibe mit reinem Wasser. Das ist ein entscheidender Punkt. Die Bibel sagt, der Herr Jesus hat einen neuen Weg eingeweiht. Das heißt, in dem Moment, wie der Herr Jesus in den Himmel fuhr, wurde dieser Dämonengürtel zerbrochen an einer Stelle. Und das ist die Stelle, wo der Herr Jesus in den Himmel fuhr durch sein kostbares und teures Blut. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. In Christus Jesus, wenn ich durch den Herrn Jesus aufgrund seines vergossenen Blutes am Vater im Himmel mich nähere, dann kann ich ins innerste Heiligtum treten. Sagt hier die Bibel. Ich kann plötzlich Gott anbeten. Ich kann mit Gott Gemeinschaft haben. Und hier gibt es nichts mehr. Die Bibel sagt, es gibt nichts, was hier hindern könnte, diesen Weg, den der Herr Jesus uns eingeweiht hat, zu gehen. Das heißt, da ist kein Hindernis mehr. Da ist dann in dem Moment keine Sperre mehr von Dämonen. Das ist ein freier Weg durch die Erlösung, durch die ich zum Herr Jesus gehen kann. Aufgrund des vergossenen Blutes. Jetzt habe ich plötzlich Freimütigkeit. Aber warum betont die Bibel, man kann hier letztendlich hinzutreten, in Glaubenszuversicht, die Herzen und die Gewissen los, das heißt gewaschen mit reinem Wasser, gewaschen im Blut des Lammes, gereinigt. Nur so kann man zutreten. Und hier ist ein ganz entscheidender Punkt. Satan, der ja listig ist, der macht Folgendes. Er versucht die Gläubigen von diesem lebendigen Weg, aufgrund des vergossenen Blutes, vor der Thron Gottes zu treten, der Vater im Himmel anzubeten und ihm zu dienen im Evangelium seines Sohnes, das heißt den ganzen Dienst des Hohepriesters für mich anzunehmen, diesen Weg, den vernebelt der Teufel, stattdessen führt er die Gläubigen auf andere Wege. Als versuchen die irregeleiteten Gläubigen außerhalb von diesem lebendigen Weg den Dämonengürtel anzugreifen. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt keine Möglichkeit, hier irgendwas auszurichten. Sondern letztendlich, sie sagt, die Waffenrüstung. Und die Waffenrüstung ist nichts anderes als eine andere Beschreibung, dass man diesen Weg aus Hebräer 10, Vers 19 geht. Das heißt, Gott will, dass wir durch das Blut Jesu Christi, durch eine tiefgreifende Reinigung durch Jesu Blut, direkt mit dem Herr Jesus und dem Vater im Himmel Gemeinschaft haben. Dass wir diesen lebendigen Weg in den Himmel beschreiten und so praktisch uns dem himmlischen nähern. Satan will was anderes. Satan will unter allen Umständen, dass wir genau diesen Weg nicht gehen, sondern dass wir uns schutzlos, ohne die Waffenrüstung, diesen Wirkungen der Dämonen aussetzen. Und nur wenn man das versteht, dann versteht man, was heute in der Christenheit los ist, was die Gläubigen für verrücktes Zeugs tun. Also manchmal hast du den Eindruck, du bist nicht in der Versammlung, sondern in der Psychiatrie. Ihr versteht, das ist furchtbar. Furchtbar. Das will der Teufel. Ihr versteht? Das will er. Er will hier die Gläubigen durch diesen Dämonengürtel anziehen. Er will, dass sie sich hier in eine geistliche Schlägerei einlassen, um sie hier zu vernebeln. Und er blendet hier die Menschen, er täuscht sie, er bringt sie in einen Rauschzustand. Dass du manchmal den Eindruck hast, du hast hier letztendlich auch Betrunkene vor dir. Das ist ja eine Form von Betrunkenheit. Die sind trunken von Geistern. Und nur wenn man das versteht, dann versteht man die Falle dieser Kampfführung. Die Bibel sagt, Gott hat hier den Weg geöffnet durch das kostbare und teure Blut Jesu. Und jeder Gläubige kann hier mit befreitem Herzen Gott dienen. Und der Teufel versucht, die Gläubige abzulenken und versucht, dass sie den Dämonengürtel direkt angreifen und damit hat er sie. Damit hat er sie. Und damit spielt er mit ihnen. Und dann wird der Mensch zum Zerrbild. Versteht? Dann verwirrt der Mensch so, dass der Mensch seelisch zerbricht. Genau das ist das Ziel des Teufels. Er zerbricht die Menschen seelisch. Er zerstört sie innerlich. Und wisst ihr, was das Endziel des Teufels ist? Vergesst es nie. Er ist der Mörder von Anfang an. Sein Endziel ist der Selbstmord. Das ist das Ziel des Teufels. Und der Herr Jesus ist der Fürst des Lebens. Sein Ziel ist ein völlig anderes Ziel. Dass wir Leben und volles Genüge haben. Und dieses Leben ist auf diesem Weg, wenn man durch das vergossene Blut Jesu in die himmlischen Orte geht, zum Vater im Himmel geht, vor der Thron Gottes geht, zum Hohepriester geht. Das werden wir nachher sehen, was das heißt. Darum sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht nur von der Bekehrung her, der einzige Weg in den Himmel, sondern auch der einzige Weg, sich Gott zu nahen, auf diesem Weg. Und jeder andere Weg ist eine Falle. Wisst ihr, da baut der Teufel eine Falle auf, um die Gläubigen zu zerstören. Das ist ein Drama. Und darum ist es wichtig, dass wir wissen, dass es in den ganzen Himmel nur einen Weg gibt. Durch das vergossene Blut Jesu Christi, aufgrund des vergossenen Blutes, aufgrund unseres Hohepriesters, den Weg in den Himmel, den der Herr Jesus gebahnt hat. Es gibt keinen anderen. Und der Hebräerbrief drückt es sehr eindeutig aus. Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Er sagt hier, nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er zum Erben von allem eingesetzt, durch welchen er auch die Weltseiten gemacht hat, welchen, da die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck, das steht wörtlich der Charakter, seines Wesens ist, und der alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft. Und nachdem er die Reinigung unserer Sünden, das ist ganz wichtig, durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und umso viel mächtiger ist er geworden als die Engel, als der Name, den er ererbt hat, ihn vor ihnen auszeichnet. Und hier wird beschrieben, was geschah. Dass der Herr Jesus in dem Moment, wie er in den Himmel ging, und hier wird wieder Bezug genommen, nachdem er uns gereinigt hat durch das kostbare und teure Blut, macht der Herr Jesus etwas, das im Prinzip nicht geht. Er setzt sich. Im Alten Testament, ihr könnt lesen, 3. Mose 14 bis 16, die großen Kapitel der Reinigung, die großen Kapitel des Hohepriesters, dann werdet ihr sehen, dass der Hohepriester sich nicht setzt, sondern er steht in der heiligen Gegenwart Gottes. Aber hier ist etwas Ungeheures passiert. Nachdem der Herr Jesus, wir kommen zu der Stelle nachher sofort, nachdem der Herr Jesus in den Himmel eingegangen ist, mit seinem kostbaren und teuren Blut, ist die Erlösung vollbracht. Das ist der Ausruf aus Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Das heißt, die Erlösung ist jetzt fertig. Und aus dem Grund zeigt der Herr Jesus das sehr deutlich an, indem der Hebräerbrief beschreibt, dass sich der Herr Jesus neben dem Vater im Himmel setzt. Damit zeigt er an, es ist vollbracht. Es ist alles getan. Vielleicht eine ganz wichtige Stelle, wo das prophetisch vorgeschattet wird, Psalm 22, Vers 31, ist das Schattenbild. Da wird beschrieben, was die Gläubigen predigen werden. Ja, was predigen wir heute? Wisst ihr, was man heute predigt? Man predigt heute Fleisch. Man predigt heute nicht Gott, sondern den Menschen. Man predigt den Abfall. Und hier sagt die Bibel ganz klar, was werden die wahren Gläubigen predigen? Ab Vers 31. Das ist der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha. Psalm 22. Und jetzt heißt es, ein Same wird ihm dienen. Das sind die Wiedergeborenen. Der Same. Wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Das sind die Kinder Gottes. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen. Was predigen sie? Sie werden die Gerechtigkeit Jesu predigen, das vergossene Blut, die Sühnung der Sünden. Sie werden seine Gerechtigkeit predigen, dem Volke, das geboren wird, den Wiedergeborenen. Die gab es im Alten Testament nicht. Das kommen wird, das Volk, das noch geboren wird, den Wiedergeborenen, werden sie die Gerechtigkeit Jesu predigen. Was ist Thema? Der letzte Satz. Dass er es vollbracht hat. Und hier habt ihr prophetisch das Thema der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde predigt Jesus Christus, seine Gerechtigkeit und das vollkommene Opfer. Dort ist der Heilige Geist. Und das war das Thema. Als der Herr Jesus sich niedersetzt, damit war das, es ist vollbracht, geschehen. Das heißt, im himmlischen Heiligtum hat das kostbare und teure Blut der Preis für alle Sünden der Menschheit bezahlt. Und in dem Moment konnte der Heilige Geist, der Geist der Sohnschaft, über die Menschen kommen. Das ist der wahre Dienst im Heiligtum. In Hebräer 8, Vers 1 sagt die Bibel, wir haben einen solchen Hohepriester, der zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel sitzt, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte. Was tat er? Lest 3. Mose 16. Er ging ins himmlische Heiligtum ein, hat die Sühne vollzogen. Es ist vollbracht. Das war der Dienst des wahren Dieners. Und hier steht nicht Diener, weder Diakon noch Sklave. Hier steht der Liturg. Das heißt, der öffentlich bestellte Hohepriester. Das Wort benutzt man in der Regel für die amtliche Stellung des Hohepriesters. Also er geht als öffentlich amtlich Bestellter, als einzig wahrer Hohepriester ins himmlische Heiligtum, legt sein Blut auf den Altar und in dem Moment ist die größte Tatsache dieses Universums geschehen, dass es ist vollbracht. In dem Moment ist das, was der Jesus am Kreuz vor Golgatha sagte, im himmlischen Heiligtum zur Wirksamkeit gebracht worden. Und ab dem Zeitpunkt konnte dann Gott der Vater dem Herrn Jesus den Heiligen Geist zur Ausgießung geben als Geist der Sohnschaft. Das ist der große Unterschied von Altem und Neuem Bund. Hebräer 9, Vers 11, mit die wichtigste Stelle der Bibel. Ich lese nicht das Ganze, nur auszugsweise. Als aber Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Güter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Und jetzt lest den Text weiter. Was heißt ohne Blut vergießen? Keine Vergebung. Er erscheint für uns im Himmel. Als Hohepriester mit diesem kostbaren und teuren Blut. Und in dem Moment muss der Verkläger, der Teufel, schweigen, wenn der Herr Jesus hier ist mit seinem Blut. Aber jetzt kommt das Drama. Diese falschen Verführer, die führen die Menschen nicht zum Hohepriester. Sie führen ihn nicht durch diese Schneise, die durch den Dämonengürtel geht. Sie führen ihn, den Mensch, nicht hier ins himmlische Heiligtum, sondern sie führen ihn genau von dem weg. Sie führen ihn weg vom Dienst des Hohepriesters. Sie führen ihn weg vom vergossenen Blut. Sie führen ihn weg von dem Es ist vollbracht. Weg von der Gerechtigkeit. Sie führen ihn hin in eine Form der Selbsterlösung. Dass man in seinem Wahn glaubt, dass man den Dämonengürtel an einer anderen Stelle durchbrechen kann. Man kann ihn an einer anderen Stelle angreifen. In Wirklichkeit eine raffinierte Kriegslist des Teufels. Und wie die Gläubigen dann enden, das werdet ihr noch sehen. Man sieht ja teilweise schon, was passiert. Es ist eine Falle Satans. Ich denke, es ist wichtig, dass ein Gläubiger weiß, diesen Dämonengürtel brauche ich nicht zu fürchten. Solange ich in Christo bin, passiert nichts. Johannes 14, Vers 30, ist eine Bibelstelle, dort heißt es, in mir hat er nichts. Der Fürst dieser Welt, der Teufel. Das heißt, wenn ein Gläubiger in Christus in der richtigen Stellung bleibt, hat der Teufel keinen Zugriff, keinerlei Zugriff. Das ist meine Sicherheit, die Stellung in Christo. Und in dieser Stellung kann ich ohne Bedenken zum Vater im Himmel gehen. Ich kann zum Herr Jesus, meinem Hohepriester, gehen. Ich kann in die Anbetung gehen. Ich kann in die Fürbitte gehen. Ich kann mit Gott leben. Ich kann Weisungen empfangen durch das Wort Gottes. Gott kann mich hier pflegen, hegen und kann mich vorwärts bringen, problemlos. Solange ich auf diesem Wege bleibe. Sobald ein Gläubiger diesen Weg verlässt, wird es gefährlich. Eine Stelle, die nicht auf dem Zettel steht. Jesaja 35, ein Schattenbild für diesen Weg. Vers 8. Eine Bahn wird daselbst sein, ein Weg. Man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird darüber gehen, sondern er ist für sie. Wer auf dem Wege wandelt, selbst Toren werden sich nicht verirren. Da selbst wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier wird darauf kommen und da selbst angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Das ist eine Prophetie auf Israel, aber schattenbildlich. Eine Prophetie auf diesen himmlischen Weg. Es ist ein Weg auf diesem himmlischen Weg aus Hebräer 10, Vers 19. Da gibt es den Löwen nicht. Da ist nicht der brüllende Löwe, der Satan, der zuschlägt. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Auf diesem Weg, in der Stellung in Christo, ist absolute Sicherheit. Und gefährlich wird es nur, wenn ein Gläubiger diese Stellung verlässt und beginnt im Fleisch die anderen Wege zu gehen. Auf diesem Weg ist absolute Sicherheit. Und natürlich hat der Teufel jetzt ein Interesse, dass die Gläubigen von diesem Weg weggehen, dass sie täuschen können, dass sie angreifen können. Ist keine Frage. Aber der Herr Jesus ist gen Himmel gefahren, um diesen Weg einzuweihen, sagt Hebräer 10. Er hat ihn eingeweiht, der ist offiziell. Da kann jeder Gläubige, der schwächste Gläubige, ist auf diesem Weg vollständig vom Teufel in Sicherheit. Das ist ja das Große. Es kommt ein ganz sensibler Gläubiger, der ganz sensibel ist und ganz schwach ist. Er ist nicht weniger sicher wie der stärkste Gläubige. Weil die Sicherheit ist nicht mein Zustand, sondern die Sicherheit ist dieser Weg, den der Herr gebannt hat. Das ist die Stellung in Christo. Das ist meine Sicherheit. Und wenn man jetzt sieht, was hier passiert ist, wenn man durch diesen Weg zum Herr Jesus geht, wer unser Text sagt, er ist in den Himmel gegangen, dann sieht man in Hebräer 2, Vers 14 bis 18, was jetzt passiert. Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel, und all diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern ähnlich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selber gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Wisst ihr, und jetzt kommt das Drama. Geschwister, ich bin nicht fromm auf die Welt gekommen. Ich habe die Welt kennengelernt. Ich habe mich mit 22 bekehrt. Und bis ich 22 wurde, habe ich trotz meinem behüteten evangelischen Elternhaus, ich habe die Welt und ihren Dreck kennengelernt. Ich arbeite in einem Beruf, wo du den Dreck dieser Welt siehst. Aber hier ist die Tatsache. Ich habe auch 20 Jahre die Gläubigen kennengelernt. Und ich frage mich manchmal, wo ist größere Not? Bei den Gläubigen oder bei den Ungläubigen? Natürlich ist die geistliche Not bei den Ungläubigen größer, weil sie in die Hölle fahren. Aber so rein menschlich, es gibt ungeheure Nöte bei den Gläubigen. Ungeheure Verirrungen, Schwierigkeiten. Und jetzt sagt die Bibel hier was Ungeheures. Sie sagt, dass als der Herr Jesus in den Himmel geht, ist sein Dienst für diese Gläubigen. Unter anderem der erste Punkt, dass die Todesangst, die Angst vor dem Tode genommen wird. Es gibt eine Geschichte, in Lissabon war ein Gläubiger. Und als der Gläubige stirbt, wurde dann weitergegeben im Traktat, dann stirbt er auf dem Totenbett folgendermaßen. Dieser Mann liegt auf dem Totenbett. Bevor er in die Ewigkeit geht, sagt er noch kurz etwas. Er sagt ganz einfach, Triumph, ein Wort, Triumph. Heute geht ein Sünder gewaschen in dem Blute Jesu in den Himmel ein, schließt die Augen und ist in der Ewigkeit. Und das ist der Triumph. Der Triumph dieser Himmelfahrt. Aber der Triumph, dass der Herr Jesus als Hohepriester im Himmel ist. Drum ist er hingegangen, dass keiner mehr Angst zu haben braucht vor dem Tod. Wisst ihr warum? Weil das kostbare und teure Blut letztendlich meine Sünde bezahlt hat. Der Heiland hat bezahlt. Das beschreibt doch die Schrift. Aufgrund von dem kann man ohne Todesfurcht Gott dienen. Die Bibel sagt, die Todesangst ist eines der schlimmsten, was es gibt. Ich hatte einen Kollegen, der war so radikal. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Er sagte zu mir, wenn er ein weißes Gesicht bekommt, war ein Bundeswehroffizier, sagt er, wenn du dann noch siehst, dass an der Schläfe eine blaue Ader hervortritt, hat er gesagt, dann geh schon besser weg. Sag ich, warum? Sagt er, wenn ich dann jemanden totschlag. Jähzorniger. Ein ganzer Mann, in Anführungszeichen. Aber hatte eine Angst, hatte er. Er hatte furchtbare Angst vor dem Sterben. Und was ich nie geglaubt hatte, dass der Mann sich bekehrt. Ich nie geglaubt. Der Mann bekehrt sich. Radikal bekehrt sich zum Herrn Jesus. Und dann war es interessant. Er hat, wenn der Zeugnis gegeben hat, das hat die anderen nicht verstanden. Er hat immer nur einen Punkt gehabt von seinem Zeugnis. Das war der entscheidende Punkt. Ich habe keine Angst zu sterben. Das war die Botschaft, die er weitergab. Ich habe jetzt keine Angst mehr zu sterben. Und aus dem Grund geht der Herr Jesus durch die Himmel. Aus dem Grund zerbricht er der Dämonengürtel, geht ins himmlische Heiligtum. Und wenn jetzt ein Gläubiger diesen Weg geht, dann ist er in Sicherheit. Dann, wenn er die Augen zumacht, dann weiß er, er wacht in der Ewigkeit auf. Ist Herrlichkeit. Und wenn er dann weiter sieht, was der Text sagt, er sagt, er nimmt sich dem Samen Abrahams an. Der Same Abrahams sind laut Römer 4 auch die Gläubigen aus den Nationen, die Gemeinde, die Wiedergeborenen. Jetzt sagt er, er hat nicht nur die Sünde des Volkes gesühnt, das heißt unsere Sünde abgewaschen, sondern worin er selber gelitten hat, Geschwister, und der Herr Jesus hat mehr Anfechtungen ausgehalten am Kreuz von Golgatha. Wir haben es ja studiert, ich glaube im sechsten Teil, als wir sahen, was am Kreuz von Golgatha geschah. Er hat mehr Anfechtungen mitmachen müssen als die gesamte Menschheit zusammen. Es war das Teuflischste, was man sich vorstellen kann. Jetzt sagt die Bibel, hier hat er gelitten, und jetzt kann er denen helfen, die versucht werden. Wenn einer mich und dich versteht, wenn einmal der Teufel richtig angreift und uns kaputt macht und wenn du nur noch in der Falle sitzt, ich kenne das von mir, wenn ich Ja sage, ist es Sünde. Sage ich Nein, ist es Sünde. Mache ich gar nichts, ist es auch Sünde. Was soll ich dann machen? Kennt ihr das? Typisch Falle des Teufels. Jetzt sagt die Bibel, wenn mich einer versteht, dann der, der selber am Kreuz hing und diesen ganzen Schwall von Anfechtungen in furchtbarster Weise über sich und seine Seele hat ergehen lassen. Das ist etwas Herrliches. Wir haben im Himmel einen hohen Priester, der uns vertritt Tag und Nacht, der sich gesetzt hat, dass jeder merkt, dass alles vollbracht ist, der mit seinem Blut unsere Sünde gewaschen hat und jetzt unsere Schwachheiten und unsere, ich sag's mal, Erbärmlichkeiten in Barmherzigkeit vom Vater im Himmel trägt. Der hohe Priester hatte die 12 Stämme Israels auf dem Herz, auf dem Ephod. Und genauso trägt der Herr Jesus uns auf dem Herzen vor Gott, dem Vater, als hohe Priester. Wisst ihr, und wenn eine Seele das einmal begreift, dann geht man nicht mehr zu den Menschen, sondern dann macht man Folgendes, dann geht man zum Herr Jesus als hohe Priester und klammert sich in den Saum seines Kleides, um diesen Dienst zu erlangen, dass er mich letztendlich dann hier durchbringt. Wenn ihr mal näher diese Dinge untersucht, auch der Verführung, dann seht ihr, dass der Teufel immer will, dass man was anderes tut. Er sagt, du bist ein kleiner Gott, wie Hagin das so sagt. Er hat es schöner gesagt, aber das ist die Endkonsequenz. Du hast schöpferische Macht, sprich es aus. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Wisst, das Herz voll ist, geht der Mund über. Und dann lest du mal im Matthäus-Evangelium, was er sagt, was aus dem Herzen rauskommt. Und dann macht man die Menschen weiß, dass sie Magiere sind, geistliche Magiere, geistliche Zauberer, die Gott zwingen können durch das Aussprechen, was er zu tun hat. Die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, der wahre Gläubige weiß, dass er gar nichts kann. Der wahre Gläubige weiß, dass er ein elendes Stück ist und dass er nur eine Chance hat, der Dienst dieses Hohepriesters. Dass nur ein Weg für ihn gibt, diesen Weg durch die Himmel hindurch, dieses vergossene und teure Blut und diesen Hohepriester, der ihn durchbringt, der seine Schwachheit erkennt und der alles getan hat am Kreuz vor Golgatha und der ihn mit diesem vollkommenen Opfer ans Ziel bringt und der ihn hier triumphierend und siegend leben lässt, wenn er will. Und Satan wird alles tun, dass die Gläubigen nicht auf diesem Weg zum Hohepriester im Himmel gehen. Alles wird er tun. Und er tut derzeit alles. Und nur wenn er das versteht, dann könnt ihr verstehen, was heute über die Christenheit hereinbricht. Die Bibel sagt in Hebräer 7, Vers 26, ein solcher Hohepriester geziemte uns, der heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern abgesondert ist und höher als der Himmel. Und dann redet sie wieder von diesem ein für allen Mal geschehenen Opfer. Wisst ihr, und jetzt guckt ihr mal an, so wirkt der Heilige Geist, wo der hohe Priester ist. Heiligkeit. Unschuldigkeit. Da werden auch Gesinnungen umgewandelt. Unbeflecktheit. Absonderung von Sünde. Das ist das, was der wahre hohe Priester wirkt. Das ist das Himmlische, was er uns bringt. Wir müssen nur angucken, wie die Wurzel, was die Wurzel, die manchmal fromm aussieht, was sie hervorbringt. Bringt sie Heiligkeit hervor? Werden Menschen wieder in ihrem Denken unschuldig? Wisst ihr, nicht raffiniert, hinterhältig, sondern einfältig. Dass sie wirklich ehrlich, aufrichtig Gott dienen. Dass sie sich absondert von der Sünde. Dass sie hingehen und tatsächlich letztendlich nach dem himmlischen Trachten, wie es Kolosser 3 sagt, trachtet zuerst, was droben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Bei dem sieht man, was für ein Geist ist. Das ist überhaupt kein Problem. Was entscheidend ist, nicht nur, dass der Herr Jesus das Blut vergossen hat zur Vergebung der Sünden, sondern dass er uns Tag für Tag vertritt als hohe Priester. Das heißt, dass es kein Problem gibt, das ich und du habe. Und ich weiß nicht, ob ihr Probleme habt. Wenn ich sehe, was in den letzten 10 Tagen über mein Haupt gegangen ist, dann muss ich sagen, das geht nicht. Ich halte es nicht aus. Versteht? Ich halte es im Prinzip nicht aus. Und trotzdem hältst du es aus. Warum? Weil hier ein hoher Priester ist, der im entscheidenden Moment eingreift. Der uns durchbringt. Der, wenn es noch so schlimm wird, die Hand dazwischen hält. Das ist die Herrlichkeit. Ich sage lieber nicht, was ich so manchmal denke, was ich wohl getan hätte, wenn ich nicht gläubig wäre. Wenn du mal siehst, was über dein Haupt geht. Und dann plötzlich merkst du etwas. Die Bibel redet einmal davon, dass in unseren Herzen ein Vorrat von Bosheit ist. Plötzlich merkst du was? Du merkst, dass dieser Bosheitsvorrat bei dir auch da ist. Du hast auch einen Tank, der ist voll. Und plötzlich merkst du, erst wenn der hohe Priester eingreift, dann läuft es richtig. Vorher läuft es nicht. Vorher kommt dieser Tank zur Wirksamkeit. Die Bibel redet an unserer Stelle Hebräer 10, 10 bis 14 vom vollkommenen Opfer. In diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, das sind die Gläubigen, die den Weg gehen, für immer vollendet. Wisst ihr, hier ist letztendlich alles, was ein Gläubiger zum Leben und zum Sterben braucht, dieser geöffnete Weg in den Himmel, diese Stellung in Christo und der Herr Jesus, der hohe Priester, der das alles in unseren Herzen tut. Die alte Menge-Bibel, die hat einen wunderschönen Spruch drin. Gehört eigentlich auf jede Bibel drauf. Steht vorne drauf, so in Altdeutsch, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das ist genau das Problem. Ich brauche nur eines in diesem Leben. Wisst ihr, ich habe früher gedacht, was ich alles brauche und was ich für Bedürfnisse habe. Ich habe jetzt ziemlich Kämpfe hinter mir. Wenn die Gläubigen dir mal erzählen, die getäuschten Gläubigen, was sie für Probleme haben, das ist ungeheuer. Wenn du mal zuhörst, mal abschältst und mal sagst, jetzt filtere ich mal raus, was sie wirklich sagen, dann hörst du immer eines raus. Ich habe Bedürfnisse. Ich möchte meine Bedürfnisse befriedigt. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Dann sagst du, aha, aber das ist ja was anderes. Die Bibel sagt, du bist doch tot. Du bist doch mit Christus gekreuzigt. Ein Toter hat doch keine Bedürfnisse. Also lebt da irgendwas, was nicht leben sollte. Plötzlich hast du ungeheure Bedürfnisse. Ihr versteht? Und das ist die Falle. Das vollkommene Opfer reicht für uns vollständig. Ich brauche nur eines, je tiefer, je bessere Beziehung zum Herrn Jesus. Ich brauche seinen Dienst als hohe Priester, so brauche ich gar nichts. Suche Jesus und sein Licht. Spreche nichts. Und der Teufel wird immer sagen, ja, ja, du hast da Jesus, schön, aber jetzt brauchst du noch. Und der Teufel sagt immer das Gleiche. Jesus Christus und immer das Gleiche. Du brauchst Jesus Christus und die vollmächtigen Brüder. Kennt ihr die vollmächtigen Brüder? Du brauchst Jesus Christus und die Geistestaufe. Du brauchst Jesus Christus und den Exorzismus. Du brauchst Jesus Christus und das reine Herz. Du brauchst Jesus Christus und die tiefere Seelsorge. Du brauchst Jesus Christus und Jesus Christus und. Das ist immer das Gleiche. Die Bibel sagt was ganz anderes. Du brauchst Jesus Christus allein, der Dienst des hohen Priesters. Und dann kommt dein Herz zur Ruhe. Auf einem anderen Weg geht es nicht. Und weil die Gläubigen ja oft unruhig sind, dann suchen sie es auf einem falschen Weg. Und dann stellt der Teufel einfach die Verkehrszeichen auf eine andere Straße, auf die Straße, die weggeht von diesem lebendigen Weg, die hingeht, dem Teufel direkt in die Falle hinein. Und das ist unser Drama. Wir müssen begreifen, was der Herr getan hat. Das ist was Ungeheures. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Merkt ihr, um was geht's? Ist euch schon mal aufgefallen? Solches schreibe ich, damit ihr nicht sündiget. Er sagt nicht, solches schreibe ich dir, damit du die Finsternismächte zurückdringen kannst. Solches schreibe ich dir, damit du die geistliche Kampfführung machen kannst. Solches schreibe ich dir, damit du die Worte Gottes sprechen kannst. Ihr begreift, die Bibel ist ganz anders, viel einfacher. Direkt, sie sagt, solches schreibe ich dir, damit du nicht sündigst. Wisst ihr warum? Weil die Sünde das Einzige ist, wo der Teufel Zugriff nehmen kann. Ist logisch. Und dann sagt Schrift, wenn jemand sündigt, das heißt, wenn mir und dir was passiert, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Und hier steht das gleiche Wort wie für der Heilige Geist, einen Parakleten, einen Anwalt, einen Fürsprecher. Jesus Christus, der Gerechten. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Die haben wir plötzlich dann das vollkommene Opfer und die Bibel sagt wieder, das reicht. Das ist es, was wir brauchen. Dieses vollkommene Opfer und sonst gar nichts. Wisst ihr, ihr müsst mal die Bibel einfach, lest sie mal. Beginnt von mir aus, egal wo, und lest sie durch und habt nur einen Augenmerk drauf. Was ist die Lösung? Und da werdet ihr mal sehen. Je weiter ihr vom Alten Testament ins Neue Testament hineinkommt, am Anfang sieht es so aus, wie wenn es viele, viele Möglichkeiten gäbe. Da wird der Tunnel immer enger, immer enger, immer enger. Und am Schluss steht nur noch eine Person vor dir, Jesus Christus und dein vollkommenes Opfer. Um das geht's. Und der Teufel will nicht das, sondern der Teufel will das. Er will, dass der Herr Jesus nicht mehr in der Mitte ist. Er will auch wahre Gläubige einfach dazu verleiten, dass sie den Herrn auf die Seite schieben und dass sie ihren Weg gehen. Und das ist das Drama. Wir müssen begreifen, wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Wisst ihr, was das heißt? Wenn Satan mich verklagt, Offenbarung 12, Vers 10, und der Satan verklagt die Gläubigen, dann habe ich einen Rechtsanwalt, einen Fürsprecher im Himmel, der in dem Moment, wie ich zum Herr Jesus komme, der Preis zeigt vom himmlischen Altar, das vergossene Blut, und der Verkläger muss gehen. Es gibt so ein altes Kirchenlied, wo es drin heißt, dass der Verkläger stumm davon geht. Wenn der Hohepriester angerufen wird, wenn ich zum Hohepriester gehe, dann geht der Verkläger davon. Das ist ein entscheidender Punkt. Wie viele Gläubige gibt's, die sich selber verklagen, die vom schlechten Gewissen nie loskommen, weil sie diesen Weg nicht kennengelernt haben, weil sie den Hohepriester nicht kennen und die Wirkung seines Blutes am Gewissen. Das ist ein Drama. Sie wissen das nicht, das ist ein ganz einfacher Grund, weil der Teufel ihnen versucht, den Blick auf diese große Erlösung zu verdunkeln, sie wegzuziehen auf andere Dinge. Und wenn man jetzt einmal hingeht und die Schrift tiefer untersucht, auf alle die Dinge, dann sagt Schrift was ganz Einfaches. Kolosser 3, wir haben es vorher zitiert. Ich möchte eine ganz bestimmte Stelle lesen. Und zwar, ich lese der dritte Vers. Wir haben ja vorher gelesen, wir sollen suchen, was droben ist, oder zitiert, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachte nach dem, was droben ist. Das ist eine klare Aussage. Und jetzt heißt es, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes, die ganze Fülle alles geistlichen Lebens ist verborgen mit Christus in Gott. Und in dem Moment, wie ich als kleiner Gläubiger suche, was droben ist, beim Hohepriester, dieses vollkommene Opfer und diese große Berufung, diese große Erlösung, die er geschaffen hat, dann beginnt der Gläubige zu leben wahrhaftig. Dann hat er Leben in Überfluss. Dann wird der Gläubige zur Ruhe gebracht. Dann kommt die Seele zur Ruhe. Dann kommt der Friede Gottes wie ein Wasserstrom. Aber da kommt erst, wenn der Gläubige so vorgeht. Wenn er den Hohepriester sucht, sich diesen Dienst gefallen lässt, da gehört dazu, zu suchen, was droben ist. Glaubt doch nicht, dass ich nicht weiß, wie schön Seelsorge ist. Ich hatte einen Seelsorger. Könnt ihr euch erzählen, wohnt in Echterdingen. Ein lieber Mann. Wir waren die krassesten Gegensätze, die es gibt. Ich bin ja eher etwas nicht so ganz ruhig. Er war ein Fels in der Brandung. Ich schätze 1,95 so. Also ich bin schlechter Schätzer, aber er war mindestens fast doppelt so groß wie ich und fast doppelt so breit. Ich sag's mal bildlich. Also man hat mich kaum nur gesehen, wenn ich neben ihm gelaufen bin. Und dieser Mann hat mir viel Gutes getan. Was war ein Problem? Ich musste zu ihm fahren und dann habe ich meine Seele 5-6 Stunden ausgeschüttet in der Seelsorge. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Dann hat mich der Herr kuriert von der Seelsorge. Einmal ist Folgendes passiert. Ich war in Tübingen am Ortsausgang. Plötzlich macht es im Auto, ich war in totaler Heißstimmung. Ich kam aus der Seelsorge. Alle Sünder bereinigt. Ich konnte 3. Mose 16 verstehen, wenn der Hohepriester im Heiligtum war und das Volk jubelt, die Sünde sind weg. Aber wisst ihr, ich war ja nicht beim Hohepriester, ich war beim Mensch. Dann bin ich gefahren und plötzlich macht es im Auto vorne. Habe ich gehalten. Bin ich ausgestiegen. Ich verstehe es heute noch nicht. Da lag etwas. Ich war nicht in der Lage zu lokalisieren, was ich überfahren hatte. Es war eine Katze. Da bin ich ins Telefon, habe der Polizei angerufen, habe gesagt, ich habe gerade eine Katze überfahren. Ist okay. Wir kommen jetzt. Ich kann nicht heimgehen. Sagen Sie uns die Adresse, ist alles okay. In dem Moment, wie ich nach Hause fahre, hat der Teufel sein Werk begonnen. Kaum bin ich weggefahren, war genügend weit weg, da man nicht mehr umdrehen konnte, hat die Stimme begonnen. Es war doch kein Katz, es war doch ein Kind. Das hast du noch nicht gesehen. Du hast gerade Kinder überfahren. Warte mal, bis du zu Hause bist und bis die Polizei anruft, was dann passiert. Und dann kommt in der Seele der Wunsch, umdrehen, fahr noch echter Dinge, Seelsorge. Und dann langsam begreift der Gläubige, nee. Ich habe dann etwas anderes gemacht. Ich habe nicht umdreht. Ich habe geschrien zum Herrn. Ich ging zum Hohepriester und dann wurde meine Seele ruhiger. Vielleicht bist du dann die Gewissheit hast bei der Polizei, dass da tatsächlich eine Katze war. Also versteht. Und da sieht man auch, wie trügerisch Gefühle sind. Wo du dich vollständig heilig fühlst, vollständig gelehrt, vollständig in Ordnung mit Gott. Wie trügerisch das ist, wie teuflisch. Wenn du zum Hohepriester gehst, brauchst du keine Angst zu haben, du wirst du nie getäuscht. Das ist der große Unterschied. Geschwister, wenn ihr für heute Abend nichts mitnehmt, wenn er nur eines euch ganz klar macht, wir müssen zum Hohepriester gehen, nicht zum Menschen, zum Hohepriester. Es ist ein Weg, dass jeder gehen kann. Kein Teufel kann uns hindern, zum Hohepriester zu gehen. Es ist ein freier, vollständig freier Weg bis zum Dienstzimmer des Hohepriesters. Wenn wir zum Menschen gehen, gehen wir in die Irre. Ist immer das Gleiche. Wir müssen zum Hohepriester gehen. Das müssen wir lernen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn er jetzt einmal hingeht und ich möchte die Stelle einfach nur noch kurz anreißen, bevor wir zum Wichtigsten noch kommen. In 1. Korinther 15, Vers 47 sagt die Bibel, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch der zweite Mensch, ist der Herr vom Himmel. Wenn in eurer Bibel der Herr fehlt, dann vielleicht wird es Zeit, dass er noch andere benutzt. Der Herr vom Himmel. Wisst ihr, was es ist? Der Herr vom Himmel. Damit sagt die Bibel, die gesamte Neuschöpfung geschieht nur in Christus, in ihm, in diesem Hohepriester. Alles, was geistlich geschieht, geschieht in Christus. Alles Neue ist er. Alles Geistliche ist er. Alles Heilige ist er. Ihr versteht? Darum die ganze Konzentration der Bibel auf diese Person. In Hebräer 12, Vers 23 kommt das Nächste. Was macht der Herr Jesus? Wenn jetzt ein Mensch hier letztendlich auch gläubig wird, dort heißt es, zur Festversammlung und der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie das geht, aber wir sind im Himmel angeschrieben. Jeder Wiedergeborene ist bekannt. Ich habe mal einen Prediger Prediger hören, ich habe das sehr, sehr witzig gefunden, aber je länger ich darüber nachdenke, habe ich gedacht, eigentlich hast du recht. Er sagte, hier auf der Erde kennt man mich fast nicht. Das ist okay. Und dann sagt er einen Satz, aber im Himmel kennt man mich. Er sagt, ja, er hat recht. Im Himmel kennt man uns. Uns Gläubige kennt man im Himmel, wir sind angeschrieben. Wisst ihr, und da kommen auch die Komplexe der Gläubige, wenn sie ihre Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Ja, was bin ich auf der Welt? Ich muss sagen, warum, was regst dich auf? Du bist im Himmel angeschrieben. Ich glaube nicht, dass der Papst angeschrieben ist. Ja, verstehe. Ich glaube bei weitem nicht, dass jeder Weltpolitiker, der hier, ihr begreift, was ich meine, der hier die Macht hat, der im Interesse der Menschheit steht, dass hier angeschrieben ist. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob, ich sag's mal vorsichtig, ein Gorbatschow angeschrieben ist. Ich weiß nicht, ob der amerikanische Präsident angeschrieben ist. Ich befürchte, dass viele nicht angeschrieben sind. Wisst ihr, wir arme, kleine Gläubige, die hier auf dieser Erde unseren Kampf kämpfen und fast kaputt gehen manchmal. Ich denke, wir müssen manchmal unsere Häupter erheben, uns bewusst machen, was ist. Wir sind im Himmel angeschrieben. Wir sind mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Wir haben einen hohen Priester. Natürlich geht's hier unten durch. Geschwister, lasst euch das nie vom Teufel einreden, dass hier unten nicht unten durchgehen würde. Apostelgeschichte 14, 22, wir werden durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Es geht durch Trübsal hier. Das heißt, im alten Kirche liegt, dring durch Trübsal hier, geht der Weg zu dir. Ist genau richtig, völlig exakt. Aber es gibt keinen Grund für einen Gläubigen, dass es seine Komplexe pflegt, weil wir sind im Himmel angeschrieben. Das Größte, was ein Mensch haben kann, Wiedergeburt, gerettet zu sein, er ist angeschrieben im Himmel. Und Philipper 3, Vers 20, sag es nochmal ganz deutlich. Ja, man darf das ja nicht so laut sagen, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und da steht Politeuma. Politeuma. Ich bin auch politisch engagiert, aber bloß für eine Partei. Wisst ihr, für welche? Nicht für die christliche Partei, gibt es ja auch inzwischen. Das sind auch Pfingstler. Sondern ich bin engagiert für nur eine Partei. Zu der Partei, da kriegt man ein Parteibuch, wenn man sich bekehrt. Ich sage es einmal in Anführungszeichen, das ist die politische Partei der Wiedergeborenen. Und die treibt bloß eine Politik. Die haben da bloß einen Spitzenkandidat für ihre Wahl. Das ist der Hohepriester. Und ihr ganzes Programm lautet bloß, suche Jesus und seinem Licht, alles andere hilft dir nicht. Begreift das? Und dann kommen die anderen und sagen, weißt du, Karl Hermann, du verstehst das nicht. Es steht doch in der Bibel geschrieben, suche der Stadt Bestes. Und dann sage ich, richtig, bloß steht halt im Alten Testament, wir sind nicht im Alten, sondern im Neuen Bund. Vorsicht. Ich bin ein Fremdling hier auf Erden. Wir sind Kinder des Vaters durch den Hohepriester. Unsere Politik ist rein geistlich. Diese Welt, ich habe keine Hoffnung für die Welt. Die Welt geht in den zweiten und in den dritten und vierten Weltkrieg, ist für mich keine Frage. Die Welt geht dem Zornschalengericht entgegen. Die Welt wartet auf das Zorngericht Gottes. Ich habe für die Welt keine Hoffnung. Sinnlos, die Welt. Ich lebe hier als Fremdling mit einem anderen Pass und warte, bis mein Herr zurückkommt. Das ist die große Hoffnung der Gemeinde. Das ist ihr großer Auftrag. Sie soll ihn vertreten, Botschafter in Christi statt. Alles andere ist uninteressant. Und dann 2. Korinther 5, Vers 1. Bei allem, dass wir vernünftig in dieser Welt leben wollen, möchte nicht schwärmerisch sein, heißt ganz einfach, wir wissen, dass wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Johannes 14, die ersten drei Verse. Er geht in die Himmel und baut für uns das Haus. Die Wohnung im Himmel, die hat der Herr Jesus gemacht. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ist euch das klar? Jeder von uns hat eine Wohnung im Himmel. Das vergisst man manchmal. Ich sage es euch ehrlich, für mich gibt es etwas, ich lache auch drüber, aber meistens lache ich nicht drüber. Was mich absolut nervt, sind Rollladebänder. Kennt ihr das? Da kenne ich verrückt werden, wenn die Dinger krachen und ich komme nicht dran, um sie austauschen. Wisst ihr, es gibt so Dinge, wo man sich in dieser Welt ärgert bis zum geht nicht mehr, aber auch das Leben auf dieser Welt manchmal qualvoll wird, weil du einfach sagst, es sind Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten, das sind die Nadelstiche. Wo ich mir sage, irgendwann hast du im Himmel eine Wohnung, da ist alles problemlos. Versteht? Wisst ihr, was quält sich die Gläubigen? Wisst ihr, was quält sich die Gläubigen? Soll ich einen Ledersessel kaufen? Soll ich einen Stoffsessel kaufen? Soll ich das kaufen? Ist alles okay? Ich liege auch gerne auf dem Sofa. Aber wisst ihr, ist alles zweitrangig. Die wahre Wohnung, die ist im Himmel. Wenn du das einmal erkannt hast, dann kann man sich in dieser Welt relativ leichter zurechtfinden. Wenn man weiß, wo die wahre Wohnung ist im Himmel. Da regst du dich halt auf, wenn irgendwo mal etwas kaputt geht. Ich muss sagen, ich kann mich zum Beispiel aufregen über Rost. Alles rostet, wo du hingibst. Alles rostet. Sagt der Jesus auch, der Rost und die Motten zerfressen alles. Ich kann machen, was ich will. Der Rost, den kriegst du nicht los. Ihr versteht? Wir sind so fixiert. Der Teufel wird immer unsere Augen auf die irdischen kleinen Dinge richten. Statt auf den hohen Priester, statt auf die himmlische Heimat. Der Jesus ist in den Himmel gegangen, um uns eine Heimat zu bereiten. Nicht um hier man denkt ja immer so, ah ja, das liest so runter, er ist in den Himmel gegangen, setzt sich zur Rechten Gottes. Ja, er hat viel mehr getan. Er hat unsere Heimat bereitet. Er hat für uns ein Haus gebaut, ist fertig. Und irgendwann kommt er und holt uns. Wenn das der Gläubige begreift, dann lebt er auf dieser Welt völlig anders. Aber hier ist aber Konsequenz, Epheser 1, Vers 10, dort heißt es ganz einfach, alles unter ein Haupt zu bringen in Christus, was im Himmel und was auf Erden ist, in ihm. Es gibt eine absolute Autorität, das hat der Vater im Himmel so angeordnet, dass dem Sohne Gottes alles untertan ist, im Himmel und auf der Erde. Geschwister, wisst ihr, wie man Gott dient? Die einfachste Formel, das kann man mit zwei Wörtern sagen oder mit drei. Die einfachste Formel, wie man wirklich Jesus Christus dient, wie man wirklich Gott dient, lautet Sklave Jesu Christi. Und Geschwister, lasst euch nicht blöffen. Der Kampf geht, ob ihr dem himmlischen Hohepriester euren Willen ausliefert. Es geht darum, ob ihr wirklich ein Sklave Jesu Christi seid. Auch hier wird der Teufel alles versuchen, dass er nicht nach dem trachtet, was droben ist. Dass ihr irgendwo euer eigenes Leben lebt. Das ist immer das Ziel vom Teufel. Wisst ihr, ich möchte betonen, dass es nicht falsch rauskommt. Ich muss immer noch vernünftig in der Welt leben. Das ist alles okay. Ich freue mich an der Natur. Wisst ihr, man kann sich an allem freuen. Aber eines ist klar, es ist ein Haupt. Letzte Instanz ist er. Im Himmel und auf Erden. Wisst ihr, Jesus ist nicht so, wie man es manchmal in den Bilderbibeln darstellt, nur so ein bisschen in den Himmel eingegangen. Er ist Herr des Himmels. Der Vater hat ihm alles übergeben. Alle Gewalten, alle Mächte sind ihm untertan. Alle. Und dann Vers 20. als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, jetzt sind wir wieder mitten in unserem Text von vorher, im Hebräerbrief, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, wobei er alles unter seine Füße tat und ihn zum Haupt über alles der Gemeinde gab, welches sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Kein Gläubiger stirbt aus Zufall. Kein Gläubiger stirbt in einer Krankheit. Kein Gläubiger stirbt letztendlich an Verfolgung, sondern wir sterben am Wille Gottes. Wenn ein Gläubiger begreift, dass im Himmel ein Haupt ist, dem alles untertan ist, dass es keinen Zufall für einen Gläubigen gibt, sondern dass Gott regiert durch seinen Sohn Jesus Christus, dann wird man ruhig. Wisst ihr, was das auch als Konsequenz hat? Dass man keine Angst mehr hat vor der Zukunft. Der Dienst des Hohepriesters im Himmel zielt auch darauf, dass man keine Lebensangst mehr hat. Es ist sehr leicht, Menschen, die Angst haben, zu verführen. Das Leichteste, was es gibt. Lebensangst ist was Schreckliches. Aber wenn eine Seele zum Herr Jesus kommt, begreift, er ist das Haupt. Wenn man mal so denkt, dass man sagt, Herr, wenn das, was ich jetzt durchmache, wenn du mit dem zufrieden bist, bin ich zweimal zufrieden. Dann bin ich wirklich auch zufrieden. Wenn du Ja sagst dazu, indem du sagst, das ist dein Weg, dann will ich mit dem auch zufrieden sein. Dann müsste ich 100-mal zufrieden sein. Weil ich weiß, dass dein Wille ist. Wisst ihr, ich reiße es nur an, aber ihr merkt, wie hier im Teufel schon gelungen ist, unsere Gesinnung schon leicht zu drehen auf andere Dinge hin. Vernünftiger der Welt, als vernünftiger Mensch zu leben, aber immer dem Bewusstsein, ich habe ein Haupt im Himmel, der letztendlich alles steuert. Da wird man in der Gemeindearbeit, wird man, ich sage es mal, ja, gelassen. Wenn ich sehe, wenn ich missioniert habe, nur an meiner Arbeitsstelle, wenn ich sehe, was sich bekehrt hat, muss ich sagen, Herr, ich verstehe das nicht. Das haben sie immer die bekehrt, die ich nicht dachte. Immer alle, die so erweckt waren, die haben sich bis heute nicht bekehrt. Aber dann kam man plötzlich die Bekehrung schlagartig, wo überhaupt niemand mit etwas gerechnet hat, dass ich wirklich sagen muss, Herr, wie machst du das? Das ist ungeheuer. Ihr versteht? Das Einzige, was wir tun müssen, ist treu zu sein. Und der Rest macht der Herr. Hier ist ein Haupt, der alles kontrolliert. Da kann man ruhig sein. Da geht dieser Stress weg, dieser Leistungsdruck. Nicht ich, er. Da kann man ruhig sein und sagen, gut Herr, ich habe Zeit. Wenn du Zeit hast, habe ich auch Zeit. Da brauchen wir nicht mehr fanatisch zu missionieren, sondern kann man in aller Ruhe beten und sagen, Heiland, du siehst, der ist offen. Wenn deine Stunde gekommen ist, gib mir Gnade, Zeugnis zu sein. Und dann plötzlich kann man ganz locker missionieren. Da geht der Druck weg, auch der Lebensdruck. Und das Ziel Gottes steht in Epheser 4, Vers 10, nicht nur im Himmel, sondern auf der Erde, damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes künd würde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in aller Glaubenszuversicht durch den Glauben an ihn. Das war jetzt die falsche Stelle, trotzdem passt, war 3. Trotzdem, 4. Der hinaufgefahren ist, ist derselbe, welcher auch hinabgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Alles erfülle, das Ziel Gottes. Wisst ihr, was das Ziel Gottes mit uns ist, mit uns Gläubigen? Dass wir vollständig erfüllt mit dem Heiligen Geist, dem großen Hohepriester Gottes dienen. Das ist es. Und je mehr wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, je mehr werden wir uns auf diesen heiligen Weg konzentrieren. Je mehr werden wir vor dem Hohepriester stehen. Versteht, das ist das Ziel Gottes, die absolute Fülle Jesu Christi, dass sie lebendig wird im Herzen der Gläubigen. Aber es geht bloß, wenn man das sucht, was im Himmel ist. Im Himmel ist der hohe Priester, das vollkommene Opfer und unser wahres Leben. Ihr begreift, warum es so wichtig ist, wo der Herr ist. Droben. Mir ist aufgefallen, in den letzten 10 Jahren wurde das Evangelium immer mehr irdisch, immer mehr betont auf die irdische Welt. Das ist auch der Grund, warum es inzwischen wahrscheinlich mehr Ehebücher gibt wie evangelistische Bücher. Guck dir mal die Kataloge durch. Überall wird dein Sälchen gepflegt. Es gibt inzwischen den christlichen Manager. Es gibt alles. Du kriegst für alles kriegst du deine Seele Futter. Was du willst. Dein Fleisch wird gepäppelt, wie ich es noch nie erlebt habe. Samuel Heppich, der größte Missionar, den Deutschland hervorgebracht hat, der hat das ganz anders gemacht. Wisst ihr, was der gesagt hat? Wenn jemand kam und die Bibel nicht verstanden hat, hat er gesagt, jetzt machen wir mit dir eine Schulung, so machen wir es heute. Der hat zu dem gesagt, das ist ganz einfach. Die Bibel ist lauter Wahrheit und du bist lauter Lüge. Darum verstehst du es nicht. Und dann hat er gesagt, es gibt so eine Zitatesammlung von diesem alten, großen Gottesmann, hat er gesagt, weißt du, das Ding ist einfach. Jetzt müssen wir dich zuerst mit der Bibel totschlagen. Wenn du richtig tot bist, dann klappt es. Merkt ihr den Unterschied? Und heute sagt man, nein, wir werden deine Seele streicheln. Das ist das, was der Teufel will. Wisst ihr, man sucht nicht das, was droben ist, man sucht das, was hier ist. Man will nicht unten durchgehen, sondern möchte es hier leicht haben. Leicht haben wir es im Himmel, aber nicht hier. Der merkt etwas, ist immer das Gleiche. Der Diabolos, der Teufel, der Durcheinanderbringer, verdreht ganz einfach die Tatsache. Das ist die Falle. Wenn man weitergeht, in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dort heißt es, wunderbares Kapitel, wie sich die Thessalonicher bekehrt haben. Und dann heißt, um dem lebendigen und wahren Gott als Sklaven zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Das ist doch unsere große Erwartung. Das heißt, wo müsste ein Gläubiger eigentlich Ausschau halten? Er wartet auf seinen Herrn. Wo kommt er her? Vom Himmel. Er wartet auf den wiederkommenden Herrn. Wisst ihr, ich bin kein Freund, was Bengel gemacht hat mit seiner Berechnung. Aber ich bin ein Freund seiner Naherwartung. Er hat die kindlich zum Ausdruck gebracht. Wisst ihr, was der hatte? Wisst ihr, die wenigsten. Johann Albrecht Bengel hatte, so wird es erzählt, hatte ein Fuhrwerk angespannt mit Rössern, um alle Zeit bereit zu sein, dem Herrn entgegenzufahren, wenn er kommt. War ich kindlich. Im Griechischen steht in atomos, im Bruchteil einer Sekunde wird es geschehen. Aber er wollte bereit sein, dem Heiland entgegenzufahren. Wisst ihr, das fällt uns manchmal, diese heilige Einfalt. Den Heiland zu erwarten, vom Himmel, dort ist er. Im Himmel ist er. Manchmal soll er ja angeblich im Auto sein, neben den großen Pfingstprediger sitzend. Ihr versteht? Wo dann plötzlich ein Pfingstprediger erzählt, neben mir saß der Herr im langen Gewande, die Füße übereinander geschlagen und macht mit ihm so einen Plausch. Da muss ich sagen, was passiert hier im Kopf eines Menschen, dass er so etwas denken kann? Ihr begreift es, es ist teuflisch bis zum geht nicht mehr. Der Jesus ist der hohe Priester im Himmel. Und er wird sicher nicht im Auto eines Pfingstpredigers erscheinen, um mit ihm zu reden. Versteht? Wisst ihr, ich glaube, dass die Hölle auch lacht, wenn sie das sieht, dass sie Hohn lacht. Wisst ihr, ich sag bloß eins. Die Bibel sagt, wenn die Furcht Gottes im Reich Gottes abnimmt, wenn solche Dinge vorkommen, dann geht es riesenschnell den Berg runter. Geht es mit Riesenschritten der Hölle entgegen. Wisst ihr, wie profan muss man sein, dass man sagen kann, bei meiner Bekehrung erscheint mir der Herr Jesus in der Uniform eines Feuerwehrmannes. Geschehe bei Dr. Paul Yonggi-cho. Ihr versteht? Was muss hier ein normaler Gläubiger, was muss da durch den Kopf gehen? Was muss passieren an dämonischem, an teuflischem, dass man auf solche Ideen kommt? Unser hoher Priester ist im Himmel. Lest Offenbarung 1, dann seht ihr, wie er ist. Herrlich, heilig, wunderbar, so wie er beschrieben wird, abgesondert, in strahlender Auferstehungsherrlichkeit. Aber nicht mit einem weißen Gewand mit langen Haaren, wie er auf den Bildern dargestellt wird. Wenn heute solche, ich sag's einmal, Erscheinung geschieht, dann ist es sicher nicht der Herr Jesus, sondern der Teufel, der erscheint. Dann sind es Dämonen, die erscheinen, nicht der Herr. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, steht klar geschrieben. Sondern wir kennen ihn wie Offenbarung 1. 1. Petrus 1, Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbehalten wird für euch. Und der Herr Jesus ist hier der Verwalter über unser Erbe. Wisst ihr, ich schaffe auf der Bank. Wenn ich von etwas verstehe, dann von Geld. Aber nicht von Geld, wie es ist. Ich weiß, dass man Geld braucht, aber ich habe gesehen, was das Geld für was Teuflisches ist. Und es gibt Leute, die warten auf den Notar. Die warten aufs Erbe. Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Die Mutter hat noch gelebt, die Tochter hat auch noch gelebt und die Enkel haben sich schon die Schädel eingeschlagen, beerbt. Es waren noch beide Generationen am Leben und schon ging es ums Erbe. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, wir haben ein Erbe im Himmel. Und ob jemand geistlich ist, das siehst du, wenn er geerbt hat. Wenn er irdisch geerbt hat. Und wenn es beim irdischen Erbe halt nicht ging, wie es gehen sollte, dann siehst du, ob jemand glaubt, dass er Erbe im Himmel hat. Versteh? Und um das geht der Kampf. Es ist im Himmel ein hoher Priester, der ein Erbe hat. Und das ist 100-mal mehr wert als unser Erbe hier auf der Erde. Es geht um die Dinge. Und dann merkt der Teufel, dreht immer unsere Gesinnung, dass wir unseren Blick auf die Erde werfen, aufs Irdische. Und dann wird der Gläubige bitter und sagt, wir haben Unrecht getan. Das interessiert doch niemand, das ist ein Erbe im Himmel. Denen, die Gott lieben, wenn du den Herr Jesus liebst, kann nichts passieren. Alles, was passiert, ist dein Bestes. Ah, ist Theorie, sag ich, Theorie, ist Praxis. Ist er, und um das geht der Kampf. In Hebräer 10, Vers 34, haben mich immer erschüttert, wenn ich es gelesen habe, da fällt auch bei den meisten Übersetzungen ein Stück. Da heißt es, und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen habt, in der Erkenntnis, dass ihr selbst ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzet. Dass man sich bewusst ist als Gläubiger, dieser hohe Priester hat den Weg letztendlich geschaffen und ich habe meine Heimat und mein Erbe und mein Ein und Alles im Himmel. Darum ist es wichtig, dass man weiß, dass der Herr Jesus im Himmel ist. Dort ist auch mein Erbe, dort ist mein Leben. Jesus allein. Und das geht's. Und gar nichts sonst. Die nächsten zwei Stellen möchte ich nicht lesen. Lest es in Ruhe zu Hause. Lest die Offenbarung 4 bitte durch und die Offenbarung 5. Und da werdet ihr feststellen, da hat es 4 Wesen. Ein Löwe. Ist ein Bild auf Jesus Christus, der Löwe von Juda. Ein Kalb. Ist ein Bild auf das Opferlamm, auf das Opferkalb Jesus Christus, der sich geopfert hat für die Sünde. Dann seht ihr so eine Erscheinung in Menschen, also ein Menschengesicht. Das ist letztendlich die Menschheit Jesu dargestellt und ihr seht einen Adler, das stellt die göttliche Natur Jesu dar. Und dann, wenn er in 5 hineinkommt, dann seht ihr, um das dreht sich alles im Himmel, um das geschlachtete Lamm. Die ganze Anbetung Gottes, alles um das geschlachtete Lamm. Ihr könnt hinsehen, wo ihr wollt, dann dreht sich der ganze Himmel um Jesus allein. Und dann musst du dich ja nüchtern fragen, hat Gott seine Meinung geändert? Nicht mehr Jesus allein? Versteht? Und hier auf der Erde, dann dreht sich plötzlich alles nicht mehr um Jesus allein. Wisst ihr, und dann kommen diese Jesus-Erscheinungen, dramatisch wie die sind. Die sind so schrecklich. Das sind dann die Jesus-Erscheinungen der Kinderbibel, wo man sich dann in Jesus zusammenbastelt. Und dann erscheint er. Was, das ist nicht der Jesus, der Teufel. Genauso wie in Lourdes. Nicht die Maria heilt, sondern ein Dämon. Und wenn dann ein Jesus erscheint, der niederkniet vor einem Gläubigen, dann ist das nicht der Heilige Geist oder der Teufel. Versteht? Und dann kommt der Herr Jesus zum Gläubigen und bringt ihm eine Pille, dass er abnimmt. Versteht ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das ist? Das ist vielleicht die raffinierteste und dreckigste Form der Gotteslästerung, die es auf dieser Erde gibt. Unter dem Deckmantel der Frömmigkeit wird in Wirklichkeit der Sohn des lebendigen Gottes gelästert. Begreift? Ist entsetzlich, was hier vor unseren Augen abspielt. Aber es gibt eine große Hoffnung. Wir haben vorher Kolosser 2, Vers 13 gelesen. Dass sei Jesus diese ganze Finsternismächte entwaffnet hat. Wisst ihr, und das ist doch die Hoffnung für uns Gläubige. Dieses ganze dreckige Spiel. Wisst ihr, wie lange es noch geht? Nicht mehr sehr lange. Hier ist ein Herr im Himmel, der auf kurz oder lang kommen wird und abrechnen wird. Und das ist die große Hoffnung. Wir brauchen nicht zu kämpfen gegen diese Dinge. Wir müssen sie nur demaskieren geistlich und sie darlegen, dass Verführung ist. Aber gekämpft hat die Rechte des Herrn, lest Psalm 118. Und dann siehst du plötzlich etwas Wunderbares, was in der Zukunft geschehen wird. Wenn der Herr Jesus im Himmel, wir haben vorher gelesen in unserem Hebräertext, in unserer Apostelgeschichte, dass er alles zu Füßen des Sohnes legen wird. Alles wird zu Füßen des Sohnes gelegt. Und es wird beginnen in naher Zukunft. Wenn die Entrückung geschieht, dann kommt Offenbarung 12, Vers 7. Dann kämpft zwar der Teufel im Himmel mit seinen Engeln und er hat keine Chance, so heißt es Vers 9, so wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der die ganze Ökumene verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und dann erscheint der Teufel als Antichrist auf dieser Erde und das ist die Herrlichkeit Jesu. Wenn dieser völlige Sieg Jesu, wenn der hohe Priester mal wieder aufsteht, wenn er aufsteht vom Thron Gottes zur Rechten des Vaters, dann beginnt die große Abrechnung. Dann verlässt der Herr Jesus den Himmel und dann kommt er in den Luftraum, um die Gemeinde zu entrücken. Und gleichzeitig bei der Entrückung der Gemeinde passiert etwas. Dann wird der Teufel den Himmel endgültig verlassen müssen. Dann rechnet er hier ab, dann kommt die Säuberung des Himmels. Und dann beginnt die Abrechnung, wie noch nie eine war auf Erden. Und dann kommt auch die Hure Babylon auf die Rechnung. Und dann rechnet der lebendige Gott mit der Hure ab. Und das, was hier geschieht, diese Jesuserscheinungen, diese Lächerlichmachungen dieses großen Erlösers, ist Hure Babylon, eine Reinkultur. Dann sagt die Bibel Offenbarung 14, Vers 8 bis 12. Gefallen, gefallen ist Babylon die Große, die mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Heiden gedrängt hat. Ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand nimmt, so wird auch er vom Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt wird in den Kelch seines Zorns. Er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engel und dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie haben keine Ruhe. Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Das heißt, irgendwann rechnet Gott auch mit diesen gotteslästerlichen Dingen ab, die nämlich dann in der Hure Babylon ausreifen werden. Und die Menschen, die hier zur Hure Babylon gehören, die werden auch das Mahlzeichen annehmen. Und die Hure Babylon wird die Welteinheitsreligion sein, ist keine Frage. Aber wichtig ist für uns Gläubige, wir brauchen hier nicht zu kämpfen, wie sie Hugenotte taten. Wir brauchen nicht zum Schwert zu greifen. Wir können in aller Ruhe abwarten, er wird abrechnen. Er wird den Himmel säubern. Er wird die geistliche Kampfführung vollführen. Er räumt irgendwo den Himmel aus von diesen Dämonenmächten. Er räumt auch hier auf der Erde aus. Mit dieser Hure Babylon rechnet er ab. Glaubt doch nicht, dass der Vater im Himmel, von dem die Bibel sagt, dass er ein heiliger, eifersüchtiger und eifriger Gott ist, dass er die Lästerung seines Sohnes dulden wird. Es wird ein furchtbares Gericht geben in den Zorngerichten Gottes über diese Dinge. Wenn er dann die ganze Bibel durchforscht, Offenbarung 18, Vers 2, da sagt die Bibel bloß eins, von dieser Hure Babylon, sie sagt, geht aus von ihr, geht raus, geht weg, ja, weit weg von dem, weil, wenn hier das Gericht einmal beginnt, dass er nicht noch dieser Gerichte teilhaftig werden. Offenbarung 19, Vers 2. Und hier sagt er, Enne hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdirbt und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Abermals sprachen sie Halleluja und der Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es steht wörtlich hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten Ewels. Ihr versteht, wir Gläubige, wenn wir glauben, dass der Herr Jesus wirklich in den Himmel eingegangen ist und dieses große Werk getan hat, dann können wir Gläubige hier in aller Ruhe leben, trotz aller Verführung, trotz aller Anfechtung, weil wir haben einen hohen Priester, der unsere persönlichen Probleme löst und der gleichzeitig mit diesen Dingen irgendwann abrechnen wird. Wir können uns beruhigt auf die linke Wange schlagen lassen, wenn jemand uns auf die rechte schlägt. Wisst ihr warum? Er streitet für uns. Und wir werden sehr stille sein. Wir können stille sein. Und er streitet für uns. So steht es im Alten Testament bereits. Wir wollen uns hier nicht aufregen. Wir wollen auch nicht böse sein auf die Leute. Wir tun sie leid. Wir tun sie wirklich fahrzeug leid, weil es ein Drama ist, was hier abgeht. Mir ist viel wichtiger, dass von uns niemand hier hineingezogen wird. Und dass womöglich nur Seelen, die hier hängen, dass sie herauskommen aus dieser Verführung. Wenn ihr mal prophetisch lesen wollt, Jesaja 27, Vers 1, dort steht prophetisch, was der Herr Jesus tun wird. Er wird hier mit diesem ganzen System wird er abrechnen, wie noch nie abgerechnet wurde. Und dann kommen da die zwei Köpfe, die aus meiner Sicht bald erscheinen werden. Die kommen dran, nämlich der Antichrist und der falsche Prophet. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwerte heimsuchen, den Leviathan die flüchtige Schlange und den Leviathan die gewundene Schlange. Er wird das Krokodil am Meere töten, ist der Antichrist. Das ist ein Titel des Antichristen. Er wird die gewundene Schlange, die Offenbarung des Teufels in der Welt, den Antichrist, er wird mit ihm abrechnen. Und wenn er das dann sieht, Offenbarung 19, Vers 11, wenn der Jesus zurückkommt, der Herr der Herren, der König der Könige, der im Blut getaucht ist, der sein Kleid in Blut getaucht hat, der große Erlöser, das geschlachtete Lamm, dann heißt es ab Vers 17, kommt und versammelt euch zum großen Mahle Gottes zu verzehren, das Fleisch der Könige und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken, das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, das Fleisch aller Freien und Knechte, der Kleinen und der Großen. Merkt ihr keinen Unterschied mehr? An der Stelle fragt man nur, gerettet oder nicht gerettet? Da fragt man nichts mehr. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt. Das ist die Weltmacht. Das ist das, wo man heute manchmal hochguckt. Das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche es die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen, sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die beiden in den Feuersee geworfen, der mit Feuer und Schwefel brennt. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen hervorgeht, der auf dem Pferde sitzt. Und alle Vögel sättigen sich von ihrem Fleisch. Das heißt, hier rechnet der Herr Jesus mit dem Antichristen, mit dem falschen Propheten, mit der Hure Babel. Mit allen diesen Dingen rechnet er in seiner Allmacht ab. Diese Feinde werden alle zu seinen Füßen legen. Wir haben überhaupt keinen Grund, uns vor dem zu fürchten. Im Gegenteil, wir klammern uns an den Saum seines Kleides, an den Saum des Kleides des großen Erlösers. Und unser hoher Priester wird uns durchbringen, egal was hier über unser Haupt geht. Ich glaube nicht, dass wir so ungeschoren davon kommen. Die Bibel verheißt lediglich die Entrückung vor dem Zorngerichte Gottes. Ich finde keine andere Verheißung. Das heißt, vor dem Zornschale sind wir auf jeden Fall entrückt. Und die Bibel wird uns sicher noch hineinweisen, dass wir lernen müssen, dass wir auch hier noch Dinge mitmachen, die wir vielleicht nicht ahnen. Und dann kommt die ganz große Abrechnung in Offenbarung 20, Abvers 7. Dann wird der Teufel gebunden. Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo auch das Tierisch und der falsche Propheten, sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht. Jetzt kommt wieder das Wort, hinein in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Zweimal Mehrzahl, hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Wisst ihr, irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, bin ich überzeugt, kommt diese große Abrechnung, wo der Herr Jesus die Himmel säubert, mit dieser Hure aufräumt, wo der Herr Jesus hier diesen ganzen gotteslästerlichen Kram, der hier auf dieser Erde herrscht, beiseite schafft. Dann säubert er der Himmel, dann geht der Teufel in die Hölle. Der ist nämlich gar nicht in der Hölle, wisst ihr das? Die Hölle ist nicht das Machtgebiet Satans, ist sein Gefängnis. Dann rechnet der Herr Jesus ab. In Offenbarung 21, Vers 8, den Feigen aber und Ungläubigen, greulichen Mördern, Unzüchtigen, Zaubern, Götzendienern und allen Lügnern wird er Teil sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Dann rechnet er auch mit den unbußfertigen Menschen ab. Wisst ihr, wir müssen die Menschen warnen und ihnen sagen, ihr lieben Leute, in aller eurer Bürgerlichkeit, in allem eurem Wohlstand, wisst ihr, dass eine große Abrechnung vor der Tür steht, wo abgerechnet wird. Und die Rechnung, die kann nur einer bezahlen, der hohe Priester mit seinem kostbaren und teuren Blut. Weh euch, wenn eure Rechnung nicht bezahlt ist. Ihr versteht, hier ist eine große, große Abrechnung. Und darum sagt Philipper 3, redet von den Feinden des Kreuzes. Und Geschwister, lasst uns keine Feinde des Kreuzes sein. Lasst uns Sklave Jesu Christi sein, die zu Füßen dieses Erlösers liegen. Wisst ihr warum? Es ist völlig sinnlos, hier Widerstand zu leisten. Wenn der Philipper 2 in Ruhe lest, heißt ganz nüchtern, es werden sich alle Knie beugen müssen, im Himmel und auf Erden. Ihm werden sich alle Knie beugen, alle. Und das ist doch besser, man beugt es nie schon freiwillig hier, oder? Geht in die Ruhe ein, geht zum hohen Priester, geht durch diesen herrlichen, lebendigen Weg. Und so werden wir das Ziel erreichen mit ihm. Wenn ihr die Stelle, die ich am Schluss noch drauf habe, in Ruhe studiert, die sind zu schade, um sie einfach runterzulesen. Römer 7 sagt ganz klar, die ganze Errettung geschah, auf dass wir Frucht bringen für ihn, für den hohen Priester. 2. Korinther 5 sagt, auf dass wir ihm leben. Galater 2, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das sind die großen Ziele. Das große Ziel Gottes, dass man dann ihm, dem Erlöser, lebt, dem herrlichen Lamm Gottes. Dass man diese völlige Sicherheit, Johannes 14, 30, in ihm einfach, ich sag's mal fast, genießt. Wenn man sich freut ob dieser vollkommene Sicherheit in Christus. Wisst ihr, Geschwister, wenn man das alles sieht, was ich hier zusammenbraue, dann kann man nur eines tun, den Blick wegzuwenden, von allen diesen schrecklichen Dingen hinzugehen, den Blick in den Himmel zu erheben, wie es die Bibel sagt,